man darf nicht den vermeintlich wenig ausgeprägten Krankheitswert verwechseln mit wenig Leidensdruck. Wenn ich das verstehe, all die Sachen, die wir jetzt in dieser Folge hier zum Thema gemacht haben, dann habe ich einen unglaublich potenten Hebel, Lebensqualität von Familien zu verbessern.
Der Amboss Podcast. Ärztliches Wissen für Klinik und Praxis. Von Amboss, der Wissensplattform, die jede vierte Ärztin, jeder vierte Arzt für klinische Entscheidungen und zur Fort- und Weiterbildung nutzt. Heute mit einer Folge zum Thema chronische Obstipation im Kindesalter. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der Amboss-Redaktion. Es klingt erstmal nach nicht viel. Chronische Obstipation bei Kindern. Das Ganze ist aber eine richtig schwierige Sache oder kann es zumindest sein. Die Obstipation kann sich sehr unterschiedlich präsentieren klinisch. Zum Teil können betroffene Kinder nicht rechtzeitig eingeschult werden. Das Ganze ist mit enormem Leid für die Kinder und ihre Familien verbunden und leider klappt es mit der Therapie auch nicht immer so, wie es eigentlich nötig wäre. Höchste Zeit also, dass wir uns heute über dieses wichtige Thema unterhalten und ich würde sagen, wir legen direkt los. Zu Gast habe ich einen absoluten Fachmann, Professor Kai Hensel. Er ist Pädiater, er ist Direktor des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin der Uniklinik Wuppertal und er ist Podcast-Kollege. Kai macht den sehr beliebten Pädiatrie-Podcast Expertise-Piraten. Heute ist er aber hier, bei uns im Amboss-Podcast. Kai, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du heute da bist.
Ja, moin. Herzlichen Dank für die Einladung.
Moin. Kai, du warst schon mal zu Gast bei uns. Du hast damals mit meiner Kollegin Johanna über chronische Bauchschmerzen bei Kindern gesprochen. Und ich würde auch gerne da jetzt mal starten, bevor wir dann im Speziellen auf die Obstipation kommen, damit wir uns erstmal anschauen, den Symptomkomplex, wie stellen sich Kinder mit gastrointestinalen Beschwerden vor?
Also, da gibt es ein paar. Ganz viel ist natürlich Bauchschmerzen. Darüber haben wir ja in der ersten Folge schon sehr differenziert gesprochen. Da haben auch wir mal eine große Folge zu aufgenommen. Die beiden ergänzen sich, glaube ich, ganz gut. Da ist da schon sehr viel zu gesagt. Das ist was Häufiges. Der nächste Block ist alles, was irgendwie mit Stuhlregulationsstörungen zu tun hat. Darüber sprechen wir ja heute auch. Also entweder Durchfall oder also Diarrhoe oder Verstopfung. Und dann gibt es natürlich so einen großen Block an unklare Sachen. Es könnte was Gastrointestinales sein. Da liegt natürlich nahe der Schluss, dass es was mit dem Essen zu tun hat, also Ernährungsprobleme oder sowas von manifesten Erkrankungen, über die wir auch noch sprechen werden, gleich Zöliakie und andere Unverträglichkeiten bis hin zu, ich habe irgendwie immer nach Brokkoli, glaube ich, oder so, ist es das vielleicht, sowas alles. Und dann gibt es natürlich auch noch ganz viele gastrointestinale Begleiterscheinungen bei chronischen anderen Erkrankungen. Also das ist das ganze Stichwort Gedeihstörung, entweder in Abwesenheit von anderen Erkrankungen oder eben mit anderer Erkrankung. Also ob das jetzt neurologisch zum Beispiel erkrankte Patienten sind, schwer mehrfach behinderte Kinder, die vielleicht auch nicht gut Nahrung aufnehmen können, die dann irgendwie über eine Sonde ernährt werden müssen. PEC, PIJ und all so ein Krams. Das ist natürlich auch noch ein ganz großer Block. Und dann gibt es natürlich auch noch den Block der Lebererkrankungen, die auch noch dazukommen. Das sind zahlenmäßig zwar die wenigeren. Wilson haben wir jetzt vor kurzem diagnostiziert. Also Kinderhepatologie ist eben auch noch ein Bereich, der auch noch dazugehört. Und natürlich der ganze Block der Autoinflammation, Autoimmunität, das heißt Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, chronisch entzündliche Darmerkrankungen auf der einen Seite, aber es gibt ja auch im Bereich der Leber Autoimmunhepatitis zum Beispiel, sklerosierende Cholangitiden und sowas, was auch eher selten ist, aber was natürlich auch gibt. Und dann gibt es natürlich Infektionserkrankungen, die manchmal auch chronisch sind, ob das jetzt Viruserkrankungen sind, wie Virushepatitiden und andere. Das ist so ein bisschen, sind die groben Dinger, in denen man so denkt.
Unterscheiden sich die Vorstellungsgründe maßgeblich zwischen Klinik und Praxis?
Das würde ich schon auf jeden Fall sagen. Kindermedizin ist ja wirklich viel auch akutes Infektionsgeschehen. Das heißt, auch von der Gastroenterologie weg in die gesamte Kinderklinik ist natürlich irgendwie im Winter viele respiratorische Infektionen und sowas. Wenn man jetzt wieder zurück zum Gastrointestinaltrakt guckt, dann ist die häufigste gastrointestinale Aufnahmediagnose in der Pädiatrie tatsächlich die Gastroenteritis und zwar die akute Gastroenteritis. In vielen Fällen findet man den Keim nicht, in einigen dann auch schon. In den allermeisten behandelt man das nicht kausal, sondern nur supportiv. Und das ist was, was es selten dann in die Sprechstunde, in die Akutsprechstunde klappt, schafft oder braucht, weil es eben oft ja keine chronischen Erkrankungen sind, sondern eben akute Infektionen.
Und jetzt ist ja das Gemeine bei Kindern, Bauchschmerzen sind es schnell mal, also als Symptom und ganz viel kann dahinter stecken. Würdest du denn sagen, der Großteil der Vorstellungen ist tatsächlich dann auch was Handfestes oder ist das eher nicht der Fall?
Also, da muss man sich wieder fragen, wohin die kommen. gehen die zum niedergelassenen Kinderarzt oder Kinderärztin oder Hausärztin. Manche sind ja auch gar nicht pädiatrisch angebunden, sondern bei Hausärzten. Und sind vielleicht ohnehin da und fragen dann, ach übrigens, Frau Doktor, was ich auch nochmal wissen wollte oder so. Oder landen die wirklich in einer Notfallambulanz oder sogar in einer weitergeleitet an eine spezialisierte Sprechstunde. Je nachdem, wo man da hin ist, je spezialisierter, desto gerechtfertigter, würde ich jetzt erstmal sagen. Natürlich liegt es irgendwie nahe, dass man, also Kinder zeigen oft auf den Bauch und auch in aller Regel auf den Bauchnabel, wenn die irgendwas haben. Und es gibt auch nicht so wenig Fälle, wo dann irgendwie tatsächlich eine basale Pneumonie dahinter steckt bei einer Vierjährigen, die glaubt, dass sie Bauchschmerzen hat oder angibt, dass sie Bauchschmerzen hat. Und letztens haben wir auch bei einer Fünfjährigen tatsächlich eine Otitis media gefunden statt Bauchschmerzen. Und die meisten Kinder kennen vor allem nur Bauchschmerzen. Und wenn sie dann neue Schmerzen haben, die sie noch nie hatten, weil sie erst 3, 4 Jahre alt sind, dann zeigen sie oft auf den Bauch. Dabei ist es das gar nicht so schlimm. Und wenn man jetzt noch mal den Filter, also die Frage ist ja die nach der Pre-Test-Probability, wie wahrscheinlich ist, dass ein Test positiv ist, wenn man es jetzt mal wissenschaftlich betrachtet, wie oft hören Eltern, dass ein Kind Bauchschmerzen hat, ne? Da ist natürlich die Pre-Test-Probability noch schlechter, also noch niedriger, noch unwahrscheinlicher, dass dann am Ende wirklich Bauchschmerzen, also meine Tochter sagt auch immer mal wieder, dass sie Bauchschmerzen hat, ich hoffe jetzt, dass er nie irgendwie eine Zöliakie rauskommt, das wäre dann sehr unangenehm, aber meistens ist es das, worauf die Kinder so zeigen. Und deswegen würde ich sagen, in der Breite steckt oft wahrscheinlich nicht so viel dahinter. Jetzt bin ich aber gar kein niedergelassener Kinderarzt, sondern viele dieser Erkrankungen kriege ich dann gar nicht mit oder dieser Vorstellung, sondern ich kriege sie dann halt natürlich hier erst mit, wenn sie dann weitergeleitet werden an die Klinik.
Jetzt hast du ja gesagt, Kinder, die noch nicht so viel Erfahrung haben mit Kranksein, die zeigen schnell mal auf den Bauch. Ist das denn bei Eltern auch so, dass die vielleicht auch aus einem Mangel an Erfahrung dann schnell mal davon ausgehen, dass es der Bauch ist, der beim Kind wehtut?
Ja, es gibt schon sehr viel Projektion auf den Bauch, seitens von den Kindern vielleicht, aber auch von den Eltern, weil man irgendwie ja, der Mensch sucht ja immer nach Kausalität und denkt, als er das gegessen hat, hat er dann diese Schmerzen, als er jenes gegessen hat, hat er dann aber gar keine Schmerzen oder so oder sie. Und diese Fehlannahme, dass die Ernährung irgendwie doch dahinter stecken muss, die ist sehr hoch. Und wenngleich das, was wissenschaftlich in Bezug auf das Mikrobiom, vor allem das intestinale Mikrobiom und den Zusammenhang zu funktionellen und anderen gastrointestinalen Störungen, da explodiert das Wissen gerade. Das ist unglaublich spannend und da wird noch ganz viel dazukommen und sich das Management der Patienten auch ändern. Aber es muss doch mit der Ernährung zusammenhängen. Das ist schon eine sehr häufige Annahme und die muss man den Eltern immer mal wieder schon auch wieder nehmen und sagen, das ist jetzt gar keine Allergie, das hat mit der Ernährung dann vielleicht doch gar nichts zu tun oder wenig zu tun. Und das ist schon ein Priming, wie viele dann sozusagen zu den Ärzten und Ärztinnen kommen, was primär nicht so auf der Hand liegt, sage ich mal.
Gibt es noch weitere typische Fehlannahmen, die dir immer wieder begegnen?
Um mal von der Fehlannahme wegzugehen, ich glaube, ein ganz häufiges Problem in der Medizin überhaupt und in der Pädiatrie auch und in der Kindergastroenterologie auch noch mal mehr, ist, dass man unterscheidet den biomedizinischen Krankheitswert, den ich als Experte einer Situation zuordne, nimm es chronische Bauchschmerzen, worüber wir schon gesprochen haben, oder auch chronische Diarrhoe bei einem ansonsten gut gedeihenden Kind. Oder auch manchmal Blut im Stuhl im ersten Lebensjahr bei Kindern, die am Ende nur eine Kuhmilchprotein-assoziierte Enterokolitis haben oder Colitis. Da ist es nicht schlimm, ja. Aber Blut ist in der Windel. Das heißt, eine unglaubliche Diskrepanz zwischen dem, wie gesund der Arzt oder die Ärztin diesen Patient findet und wie hoch der Leidensdruck auf der anderen Seite ist. Und das ist etwas, was in der Kindergastroenterologie, das ist mir ganz besonders wichtig, das ist elementar, damit man hier erfolgreich Medizin machen kann. Das wäre meine erste und wichtigste Take-Home-Message. Man darf nicht den vermeintlich wenig ausgeprägten Krankheitswert verwechseln mit wenig Leidensdruck. Und das muss man auch einfach adressieren. Also wenn man jemand hat, der chronischen Durchfall hat, dann hat der halt Leidensdruck, weil der Angst hat. Und wenn dann auch noch der Opa an Krebs gestorben ist oder so, oder das ein bisschen Blut im Stuhl, obwohl er eigentlich nur eine Verstopfung hat, dann ist der Leidensdruck unglaublich hoch und für den Arzt oder die Ärztin ist langweilig, weil es nur Obstipation ist. Und das ist eben nicht lapidar. Da muss man ganz klar auf Augenhöhe kommunizieren und das einfach adressieren und sagen, ihr macht euch Sorgen und ich mir aber nicht. Und dieses Delta, das muss angesprochen werden. Wenn man das nicht anspricht, dann verliert man die Patienten und holt die nicht ab, holt die Ängste nicht ab und so weiter. Und das ist eine ganz entscheidende Fehlannahme oder ein ganz entscheidender Aspekt, der sich jetzt gleich auch noch durchzieht durch ganz vieles, was wir da sagen.
Das sieht man ja auch, ne? Die Patientinnen und Patienten lieben ja ChatGPT, weil ChatGPT das macht, ne? Das validiert erstmal, gibt wieder, was es aufgenommen hat. Ah, ich sehe, du hast dieses oder jenes Problem. Und dann geht's erst über und sagt, das und jenes könnte dahinter stecken. Und das skippen wir manchmal. Und dann werden wir halt als unempathisch wahrgenommen.
Also ich frage Patienten oder Familien mit chronischem Leidensdruck, die zu mir in meine Sprechstunde kommen, und besonders wenn am Ende keine harte Diagnose, sondern ein Reizdarmsyndrom rauskommt, eine funktionelle gastrointestinale Störung der Darm-Hirn-Achse, Mikrobiomachse und so weiter. Alle diese Sachen, die eh nicht so gut greifbar sind. Aber auch bei anderen Sachen, die man als solches diagnostizieren kann, drei Sachen adressiere ich jedes Mal und das kann ich nur empfehlen. Das funktioniert ziemlich gut. Das erste, haben Sie Angst? Oft ist ja so, ja, wir haben Angst, weil die geht nicht mehr in die Schule, die hat immer Durchfall oder war mal Blut im Stuhl oder so. Und das macht uns einfach Sorgen. Und oft kann man den Patienten ja diese Angst nehmen. Die meisten Sachen, die wir jetzt hier besprechen, können mit Einschränkungen der Lebensqualität einhergehen, aber sind in aller Regel nicht lebenslimitierend oder so. Deswegen muss man das einfach nehmen und vor allem, wenn was Funktionelles rauskommt. Also diese Angst, das ist sozusagen, hier ist die gute Nachricht, ich nehme dir jetzt die Angst, du hast gar nichts Schlimmes, sondern du hast einen Leidensdruck, aber ich mache mir jetzt keine Sorgen. So, das heißt, das kann man schon mal adressieren. Das zweite ist, die wollen wissen, was es ist, also muss man dem Kind einen Namen geben und einen klar aussprechen. Herzlichen Glückwunsch, wir haben jetzt die Diagnose gefunden. Es ist ein guter Tag heute, denn ab jetzt weißt du, dass du ein postenteritisches Malabsorptionssyndrom hast oder dass du hier nur Normalbefunde hattest. Also einfach klar benennen, was es ist. Und das dritte ist dann das Management und das hängt natürlich von der Erkrankung ab. Und wenn man das so mit denen runterbricht, dann haben sie oft, die Eltern und die Familie, keine Fragezeichen in den Augen. Wenn ich denen sage, du hast irgendwie funktionelle Bauchschmerzen und alles Weitere steht dann im Brief, dann ist natürlich klar, dass man die nicht abgeholt hat.
Ja, da einmal mehr ärztliche Kommunikation als absolute ärztliche Schlüsselkompetenz. Das hebst du ja auch immer wieder hervor, ne, bei den Expertise-Piraten. Vielleicht kannst du uns ja einmal erklären, was du so machst in deinem Podcast.
Super gern. Im Grunde mache ich fast genau das Gleiche wie ihr. Das heißt, zweimal im Monat, dieses Jahr sogar einmal pro Woche, aber ab nächsten Jahr auch wieder zweimal pro Monat, haben wir Experten hier, die ich so wie du so ein bisschen ausquetsche und probiere, über eine Stunde zu einem großen Blockbuster-Thema sozusagen alles Entscheidende rauszuholen, was man da wissen muss. Und von der Appendizitis bis zur Meningitis und von der chronisch entzündlichen Darmerkrankung bis zum, aber auch bis zur Reanimation oder Neugeborenen-Erstversorgung haben wir alle großen Blockbuster der Themen, der gesamten Pädiatrie da zum Thema mit vielen Informationen, und das ist also mit einem sehr hohen praktischen Nutzen für alle, die irgendwie Kinder behandeln oder sich für Kindermedizin interessieren.
Ja, praktischer Nutzen, ich denke, das kann man unterstreichen. Davon durfte ich mich ja selbst überzeugen. Ich war ja zu Gast bei dir im Podcast, bei den Expertise-Piraten, und hatte einen Fall für dich mitgebracht, den wir da zusammen gelöst haben. Im Gym übertrieben hieß der, also spannend. Und der war aus unserer brandneuen Fallsammlung für die fachärztliche Prüfung Pädiatrie. Haben wir jetzt ganz neu bei Amboss. In den Shownotes findet ihr einmal einen Link zu der Folge mit den Expertise-Piraten, wo wir diesen Fall besprechen. Und ihr findet auch einen Link zu unserer Fallsammlung. Ich habe da auch einen Rabattcode, der ist gültig bis zum 30. November 25 noch. Wenn ihr da Lust habt, schlagt also zu. Und wir machen jetzt weiter mit der Obstipation. Vielleicht kannst du einfach einen Satz für mich vervollständigen. Und zwar, Obstipation ist
eins der häufigsten Probleme des Kindergastrointestinaltrakts, das Kindermediziner oder Kinderbehandlerinnen so sehen, die andererseits aber auch immer noch oft nicht perfekt gemanagt ist und wo wir ganz viele Hebel haben, die Lebensqualität der Familien und der Patienten zu verbessern. Und deswegen lohnt sich unbedingt, darüber ganz viel zu sprechen, weil da kann man ganz viel falsch machen, wenn man es nicht weiß. Und da kann man, wenn man jetzt hier gut zuhört, ganz viel richtig machen und damit wirklich ganz viel Leiden mindern und damit letztlich Familien irgendwie glücklicher machen.
Eins der häufigsten Probleme, sagst du? Gibt es da konkrete Zahlen zu?
Also klinisch sehr häufig. In Zahlen sagt man, dass um die 3% aller Kinder im Alter von 2 bis 4 Jahren irgendwann mal an Verstopfung leiden, und weltweit sind schätzungsweise 3 bis 15% aller Kinder betreut. Das ist jetzt sozusagen übergeordnet. Und ja, etwa ein Drittel aller Klein- und Schulkinder soll angeblich irgendwann mal unter akuter Obstipation sozusagen gelitten haben oder leiden. Also das sind ja ziemlich hohe Zahlen, aber das ist nur das Akute. Chronisch ungefähr 3% und damit ja tatsächlich wirklich viele.
Häufig also allemal. Wie schwer ist das Problem für die Familien? Also Obstipation klingt ja jetzt erstmal nicht so kompliziert, aber was bedeutet das dann tatsächlich im konkreten Fall?
Also zum Beispiel, ich hatte alleine im September schon 3 Kinder, die nicht eingeschult wurden wegen einer Obstipation. Also die wären sozusagen schulbereit gewesen. Und bei 2 von 3 hat die Schule gesagt, der ist nicht kontinent, der bräuchte eine Inklusionskraft. Ja? Und deswegen muss der ein Jahr zurück in den Kindergarten und muss eben kontinent werden. da sprechen wir jetzt mal, was das für so eine Familie bedeutet, dass das Kind ein Jahr dann sozusagen eine extra Runde in der Kita drehen muss, wegen Obstipation. Das ist jetzt natürlich extrem. Oft ist es nicht so schlimm und oft ist es auch ein bisschen früher. Aber das ist jetzt erstmal bezeichnend dafür, wie gravierend ja der Impact auf so eine Familie sein kann, obwohl es so banal ist wie vermeintlich nur Obstipation. Und die Therapie ist ja sozusagen biochemisch oder biomedizinisch auch nicht kompliziert oder spannend. Aber das Management kann da eben Familien so aushebeln. Also das ist sehr häufig.
Und wie du eben beschreibst, auch mit einem enormen Leidensdruck häufig genug verbunden. Ist denn Obstipation gleich Obstipation oder was unterscheiden wir da?
Also die meisten Fälle von Obstipation bei Kindern sind tatsächlich sogenannte funktionelle Defäkationsstörungen, also die normale, in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal, Obstipation. Das ist auch definiert nach den Rome-Kriterien. Kann ich dir Literatur zum Verlinken checken, wenn du möchtest.
Ja, das haben wir doch alles auf Amboss. Mach einen Link in die Shownotes.
Ja, perfekt. Wunderbar. Dann da. Und zwei oder weniger Defäkationen in die Toilette pro Woche, mindestens eine Inkontinenzperiode pro Woche, in der Anamnese Zurückhalten von Stuhl oder exzessive willkürliche Retention. Man braucht die aber nicht alle, diese Kriterien. Anamnese von schmerzhafter oder harter Stuhldefäkation, große Stuhlmassen im Rektum, im Ultraschall zum Beispiel, großer Stuhldurchmesser in der Anamnese. Das sind alles so klare Hinweise dafür. Das Entscheidende bei der funktionellen Defäkationsstörung ist, dass eine angemessene Diagnostik, und die können wir gleich noch besprechen, nicht oder nicht vollständig erklären kann, warum hier sozusagen eine vermeintlich medizinische Ursache zugrunde liegen soll. Das heißt, die Nachweise von medizinischen Erkrankungen, die die Obstipation irgendwie erklären würden, wie zum Beispiel, was man aus Prüfungssituationen kennt, ja den Morbus Hirschsprung oder sowas. Also die 95% sind chronisch funktionell oder idiopathisch oder habituell oder unklarer Genese. Und dann gibt es einen kleinen Anteil von eben organischen Ursachen daneben. Sollen wir die auch besprechen?
Ja, sehr gerne, aber noch eine kurze Rückfrage. Diese Rome-Kriterien, beziehen sich die denn nur auf die chronische Obstipation oder auch auf die akute?
Genau, streng unterteilen wir ja akute Obstipation von der chronischen Obstipation. Die akute ist ja oft klassischerweise, dass ich ein akute, irgendwie zum Beispiel Dehydratation bei Gastroenteritis oder sowas habe oder ich reise in Urlaub und esse auf jeden Fall anders und trinke anders und sowas. Und dann hat man so eine Situation. Das ist ja denkbar unspektakulär und deswegen wird das sozusagen in der Literatur als solches, also das stellt nicht den großen Stellenwert in der Pädiatrie als solches vor. Das löst sich oft von selbst und dann ist das oft kein Thema mehr. Bei der chronischen Obstipation, das betrifft eben diese sogenannten Rome-Kriterien, weil das ist ja eine chronische funktionelle Diagnose und so sind die sozusagen gemacht.
Und dann hast du gesagt, es gibt auch organische Ursachen.
Ja. Dabei muss man aber wissen, dass eben organische Ursachen das absolut seltene sind. Das ist in Prüfungssituationen und so, denkt jeder immer irgendwie an den Morbus Hirschsprung. Das ist, bleibt aber eine wirklich sehr, sehr seltene Erkrankung und viele Kinderärzte haben noch nie ein Kind mit Morbus Hirschsprung gesehen und das ist auch okay. Also das ist einfach selten. Im Algorithmus unterscheidet man, ob ein Kind eben im ersten Lebensjahr ist oder nicht im ersten Lebensjahr. Und wenn es eben im ersten Lebensjahr schon mit einer chronischen Defäkationsstörung, Obstipation sich präsentiert, dann denkt man an die organischen Ursachen. Die sind eben Morbus Hirschsprung, also eine fehlende Innervation im Bereich des Rektums, wo Stuhlregulation, eine Entspannung des Muskels sozusagen stattfindet. Und das wiederum dazu führt, dass dann da der Stuhl verhalten wird und nur so ein Überlaufstuhl immer mal wieder rauskommt. Das sind also Kinder, die trotz größten Mengen Makrogol regelmäßig extremen Stuhlverhalt haben, irgendwie trotzdem ganz viel Überlaufstuhl, also in jeder Windel ist immer so ein bisschen was drin und dann muss man eben da kinderchirurgisch diese Diagnose stellen mit einer tiefen Biopsie und dem Nachweis, dass da die Nervenzellen fehlen. Dann gibt es natürlich den großen Block der Enddarmfehlbildung. Da könnte man mit Kinderchirurgen und Experten sozusagen sehr differenziert und lange drüber sprechen. Wenn wir jetzt hier sozusagen die breite Masse des Publikums, das Amboss hört, reicht es zu wissen, dass das eben sich früh manifestiert, dass es eine auffällige Untersuchung an der Stelle hat, klinische Untersuchung auch, das sollte man in aller Regel sehen. Und dann braucht man eben die spezialisierte Kinderchirurgin dazu. Dann gibt es erworbene Stenosen, die es bei Morbus Crohn gibt, Lichensklerosis, neurogene Mastdarmlähmung, Tethered Cord bei, da müsste man im MRT sozusagen dann die Diagnose stellen, dass da eben Fehlbildung der neuromuskulären Anatomie ist. Endokrinologische Erkrankungen können das machen. Natürlich ganz wichtig Zöliakie, wo wir gleich auch noch drüber sprechen und manchmal auch Medikamente. Das ist aber alles im Verhältnis zu dem, worüber wir jetzt eigentlich erstmal noch mal länger sprechen sollten, wirklich eher selten. Und vor allem manifestiert sich das früh.
Tethered Cord Syndrome, da setze ich euch noch mal einen Link in die Shownotes. Kannst du uns, Kai, vielleicht einfach noch mal ganz kurz die Red Flags nennen? Wann sollen wir an organische Ursachen der Obstipation bei Kindern denken?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, das erste Red Flag ist erstmal, dass wir überhaupt im ersten Lebensjahr Defäkationsprobleme haben. Mit Leidensdruck. Das als solches ist schon ein Red Flag, weil dann denkt man an diese ganze Gruppe. Zweitens, klar, irgendwie Blut im Stuhl ist auch was, wo man dran denkt. Wobei in einer Obstipation das wiederum gar nicht so selten ist, dass einfach da ein bisschen Mukose einreißt. Das ist nicht so schlimm. Bei Fehlbildungen weiß man ja, dass die oft mit Kumpels gemeinsam kommen. Also dann hat man eben mehrere Fehlbildungen. Das heißt, wenn da auch noch ein Herzfehler vorliegt oder irgendeine andere Lippen-Kiefer-Gaumenspalte, irgendeine Form von Fehlbildung, dann sollte man sich fragen, ob man da, dieser Komplex heißt ja Vaktal, V-A-C-T-E-R-L. Und da hat man Ösophagus und wie sie alle heißen, die sind, da gibt's ja bestimmt auch einen Amboss-Part zu, den ihr da gut verlinken könnt. Dann muss man natürlich die ganzen anderen auch suchen. Das ist ein Red Flag. Und letztlich muss man das Kind halt auf den Rücken legen in Steinschnittlage und einmal untersuchen und sich fragen, ist das da der echte Ausgang? Nicht selten gibt es dann eine Fistel oder irgendeinen zweiten Ausgang, der nicht der echte Darmausgang ist. Das heißt, da muss man gucken, ist der Darmausgang an der Stelle, wo er anatomisch auch hingehört? Und wenn dem so ist, ist schön. Und wenn dem nicht so ist, dann muss man eben auf die Suche gehen nach weiteren Fehlbildungen und Bildgebung machen.
Ja, aber insgesamt sehr selten die organischen Ursachen. Gerade auch wenn Kinder älter sind als Säuglingsalter, dann hat man wirklich nur noch bei 5% der Obstipationen eine organische Ursache zugrunde liegend. Funktionell ist einfach viel häufiger, weil wir auch gerade das Alter angesprochen haben. Gibt es denn bei den funktionellen Obstipationen, was das Alter angeht, irgendwelche Gipfel oder Dinge, die wir daraus ableiten können?
Also in aller Regel sind das Kinder in der Kita, im Kindergarten oder eben dann, wenn es für die Kinder schlechter läuft, in der frühen, also sozusagen Grundschul- und Grundschulzeit. Also das ist selten, dass die Kinder älter als 10 sind, wenn die keine neurologische Grunderkrankung haben, dass sie eine isolierte funktionelle Defäkationsstörung, also Obstipation, habituelle Obstipation chronischer Art haben. Das ist selten, dass die 10 und älter sind. Gibt es natürlich auch, weil die Jüngeren werden älter und nicht alle kriegen das erfolgreich behandelt. Aber eher so zwischen 2 und 4, Klammer auf, bis 8 Jahre, Klammer zu.
Okay, und was liegt dahinter? Also wie entsteht so eine funktionelle Obstipation bei Kindern?
Also man hat irgendwie in aller Regel mal eine akute Stuhlverhärtung bei Infekt, bei Dehydratation, weil es halt manchmal so ist. Und dann hat man eine schmerzhafte oder unangenehme Erfahrung, eben die Defäkation bei hartem Stuhl, vielleicht auch mal eine perianale Entzündung. Das gibt's ja auch immer mal wieder, dass man zum Beispiel eine Streptokokkeninfektion oder sowas hat, Fissuren, sowas. Und dann machen Kinder, was sie halt gut können, lernen und sagen, das tat weh, das mache ich nicht. Und dann gibt es eben ein aktives Zurückhalten des unangenehmen Reizes. Schlecht ist, wenn es auch noch regelmäßige Manipulationen gibt, irgendwie Temperaturkontrollen mit dem Thermometer. Ich habe irgendwie, letztens hat mir jemand geschrieben, der erwachsen ist, irgendwie hat seiner Freundin rektal Fieber gemessen oder so. Also aus meiner Sicht, das rektale Manöver, Zäpfchen oder sowas, Klisma, das gehört ins Museum. Das also gibt wirklich ganz, ganz selten, dass man mal einen rektalen Einlauf irgendwie wem gibt. Und jemand, der diese Diagnose schon hat, da muss man sich das wirklich 10-mal überlegen. Ja? Und Zäpfchen auch. Also Zäpfchen braucht man einfach nicht. Es gibt alles als Saft. Es ist eine absolute Seltenheit, dass man mal ein Zäpfchen braucht bei einem Kind, das vielleicht wenige Wochen alt ist. Aber irgendwann dann ist das sozusagen im Pathomechanismus sehr unangemessen für dieses häufige Krankheitsbild der Obstipation. Und dieses inadäquate Management, dass man zum Beispiel bei akutem Stuhlverhalt dann ständig digital rektal irgendwie untersucht oder macht, Klisma gibt und sowas alles, das gehört da nicht hin sozusagen. Und das ist Teil dieses Mechanismus, wie das Ganze dann entsteht.
Wie schildern denn die Eltern das dann in der Vorstellungssituation? Also machen wir es vielleicht mal ganz konkret. Sagen wir, du bist niedergelassener Kinderarzt und die stellen sich bei dir vor. Was ist da eine typische Situation?
Ja, das ist ein breites Spektrum von Vorstellungen. Das häufigste ist eigentlich einfach, dass die entweder die Eltern sagen, komisch, der geht so selten aufs Klo oder der hat irgendwie nur alle 3 Tage Stuhlgang. Das ist aber als solches ja erstmal noch kein Leidensdruck. Dann hat er aber auch chronische Bauchschmerzen. Also irgendwelche chronischen Schmerzen, Bauchschmerzen, das spielt oft eine Rolle, die eine Seite. Die andere ist, dass dann eben ob dieser Obstipation und dieser Impaktation der Skybala gibt es dann Überlaufstuhl und dass da tatsächlich ein Kontinenzproblem entsteht und dass die eigentlich mit einer Stuhlinkontinenz kommen und sagen, der hat eben eine Stuhlregulationsstörung. Nicht, es kommt nicht raus, sondern es kommt zu viel sogar raus und ich wasche mir einen Wolf, ja, sagt dann oft die Mutter oder der Vater, ist ja schon 7, ja, und das ist irgendwie blöd. Das sind die 2 häufigsten Präsentationen, die wir so sehen. Und was es aber auch immer mal wieder gibt, dass es auch eine Harnblasenentleerungsstörung gibt auf dem Boden dieser Obstipation. Und da ist ganz entscheidend, zuerst wird die Obstipation behandelt. Und es gibt wirklich beeindruckende Sonografiebilder, wo ein riesiges Rektum, was einen Durchmesser von 6, 7, 8 Zentimeter hat, bei einem Kind, der 5, 6 ist, die Blase so hantelförmig verlegt, die dann aussieht wie ein Erythrozyt im Querschnitt. Und natürlich kann dieses Kind keine gute Blasenkontrolle gewinnen, wenn die Blase vom Rektum sozusagen verlegt wird. Und dann gibt es da irgendwelche suprapubischen Punktionen und Myktoletten und Enuresis-Behandlungen. Und am Ende des Tages hat dieses Kind natürlich gar keine Chance, kontinent zu werden. Blasen, also Harnkontinent, wenn nicht erst die Obstipation behandelt ist. Also das muss man unbedingt zuerst machen. Und dann kommt sozusagen die Harninkontinenz als nächstes. Das ist aber nicht selten auch ein Grund für eine Vorstellung.
Dann machen wir es doch mal genau so. Sagen wir, Eltern sind mit ihrem Kind da. Tim, 6 Jahre. Er hat immer mal wieder Probleme, ne? Die Mutter sagt genau das, was du geschildert hast. Ich wasche mir hier einen Wolf. Wie würdest du jetzt diagnostisch vorgehen?
Also im Grunde wie immer erstmal die Anamnese. Da fragt man natürlich, gibt es irgendwelche Grunderkrankungen oder sowas? Ist ja, da geht bei mir der Baum ab. Ist es eine neurologische Grunderkrankung? Da haben ganz, ganz viele Kinder, wenn dem so ist, geschweige denn, wenn die im Rollstuhl sitzen oder im Bett liegen, eine Komponente von Obstipation. Also da kann man eigentlich die Uhr nachstellen. Ist er in diesem Beispiel ja wahrscheinlich nicht. Dann würde ich gucken, gibt es Vorerkrankungen, Medikamente, wie ist die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme und dann irgendwann auch, das frage ich jetzt nicht als erstes, vor allem je älter das Kind ist, wenn man ein bisschen eine Basis gefunden hat, frage ich natürlich auch nach der Stuhlanamnese und dann ist wieder, wenn ich frage, ist der Stuhlgang normal, dann sagt wahrscheinlich jeder ja. Entweder weil er keinen Bock hat, über seinen Stuhlgang zu reden oder weil er das Gefühl hat, so ist halt mein Stuhlgang, das ist normal. Und da muss man eben, gibt's ja diesen Bristol Stools Chart oder man lässt sich das beschreiben und dann ist entscheidend, wie oft geht der. Und wenn er oder sie sagt, geh nur alle 4, 5 Tage aufs Klo oder die Mutter sagt, nur wenn wir dem Einlauf geben oder da gibt's die verrücktesten Sachen oder immer nur so ein kleines bisschen und ab und zu kommt dann sowas Riesiges, da ist die Diagnose manchmal schon nicht so schwer zu stellen, allein über die Anamnese. Schwierig ist natürlich, wenn du noch eine Sprachbarriere dazu hast und irgendwie möchten die alle nicht oder ist gerade die Bezugsperson dabei, die nicht die primäre Bezugsperson ist, gibt es auch manchmal, dann kriegt man eben keine Informationen. Dann muss man halt noch klinisch untersuchen. So, dann würde man dazu untersuchen und in der körperlichen Untersuchung beim entspannten Kind fängt man natürlich irgendwo anders an als am Bauch und zieht man dem nicht direkt die Hose aus. Und da gehört eben dann natürlich auch die abdominelle Palpation dazu. Und beim entspannten Kind, das, wo man guten sozusagen auch Draht gefunden hat, kann man dann wirklich im linken Unterbauch nicht selten eine sehr große tastbare Resistenz fühlen. Und dann hat man auch schon klinisch diese Diagnose noch weiter erhärtet, die man sich anamnestisch auch schon überlegt hat. Und dann kann man noch in einem Ultraschall das verifizieren, kann gucken, dass da nicht irgendwelche anderen Fehlbildungen oder irgendwas anderes noch dahinter steckt und würde dann auch eben ein großes stuhlgefülltes Rektum im Ultraschall finden. Klammer auf, wenn das jetzt eine Wiederholungsvorstellung ist und die sagen, es wird irgendwie nicht besser unter Therapie, auch dann macht man genau das Gleiche wieder, fragt die gleichen Sachen wieder, guckt sich das Kind auch wieder an, fühlt den Bauch und sagt, ja, kann sein, dass ihr stuhlregulierende Maßnahmen macht, aber da ist immer noch ganz viel drin oder macht den Ultraschall und kann dann auch nur noch direkt um weiter sich angucken und sagen, ist es groß oder klein. Das ist sozusagen zum Erhärten dieser Verdachtsdiagnose, die oft positiv ist. Und zum Ausschluss der Ursachen gehört natürlich noch Labordiagnostik, Urin und ein bisschen Stuhldiagnostik dazu. Vor allem die Gewebstransglutaminase IgA für die Zöliakie und das Gesamt-IgA sowie die Literatur sagt Elektrolyte und TSH für die Schilddrüse, dass man wirklich eine Schilddrüsenmalfunktionsstörung über eine Obstipation findet, ist wirklich eine absolute Rarität. In der Leitlinie steht's, also sagen wir es dir jetzt auch. Und dann muss man noch gucken, dass dann Urinauffälligkeiten im Urinstick sind und man sagt eine fäkale Elastase, wobei auch die selten auffällig ist. Und dann hat man eigentlich schon die Diagnostik fertig.
Könntest du uns vielleicht mal mit in deinen Kopf nehmen, also so deine differenzialdiagnostischen Überlegungen verbalisieren, woran du alles denkst, wenn sich jetzt Eltern und Kind in so einer Situation vorstellen?
Klar. Der Leidensdruck ist jetzt der, dass ein 6-Jähriger irgendwie regelmäßig die Accidents, also Unfälle in der Unterhose hat.
Ja, genau. Und sagen wir auch, die Lehrerin hat es auch schon mitbekommen. Also das schlägt jetzt so ein bisschen Wellen.
Okay. Dann ist natürlich das Entscheidende, dass man erstmal fragt, war das Kind bis jetzt gesund? Also in der Anamnese möchte ich wissen, hatte der vorher auch schon Leidensdruck und hat der vorher auch schon Probleme oder ist das jetzt was Neues? Das ist schon mal das eine. Weil ich das natürlich wie immer in der Medizin auch hier, wenn ich was schon immer hatte, ist das was anderes, als wenn es neu dazugekommen ist. Stichwort in der Pädiatrie immer Kinderschutz, ja. Steckt da irgendeine Form von Misshandlung oder vielleicht sogar richtig Missbrauch, irgendwas dahinter, dann haben wir natürlich auch mal sekundäre Enuresis, sekundäre Enkopresis als ein großes, großes Red Flag, Warnsignal zum Thema Kinderschutz. Wenn dem jetzt nicht so ist, sondern sagen, ja doch, irgendwie Stuhl war immer schon blöd und so, der hatte lange Windeln und so richtig klappt das immer mal nicht und mal klappt es und mal klappt es nicht und dann hat er auch noch Bauchschmerzen dazu, dann denke ich jetzt schon mehr, okay, das passt eher in diese Richtung. Aber diese Kinderschutzfrage muss man sich natürlich immer irgendwie stellen und die so ein bisschen im Hinterkopf haben. Das heißt, da würde ich natürlich gucken, hat der irgendwelche Male, alles, was ihr zum Thema Kinderschutz, ich weiß nicht, ob ihr da schon mal eine Folge hattet.
Ja, haben wir schon gemacht, ja. Verlinke ich in den Shownotes.
Perfekt. Das heißt, wenn er jetzt nicht überall blaue Flecken und alles andere hat und das Ganze auch das vom Gefühl, Kindergastroenterologie ist ja ganz viel, wir haben nicht so viele gute Tests, deswegen müssen wir ganz viel klinisch machen und haben eine Intuition, wie die Interaktion auch mit den Familien, mit den Eltern ist und so. Genau, und das gibt's schon auch. Und dann will ich natürlich wissen, was ist das so für ein Typ? Also wenn man, ob dass man seinen Stuhl nicht so richtig auf die Kette kriegt, sage ich jetzt erstmal etwas salopp, das hat auch manchmal was mit dem Wesen zu tun. Das sind Menschen, die so ein bisschen schmerzbefreit, sage ich jetzt mal etwas salopp, einiges nicht so auf die Kette auch kriegen, auch anderes. Also passt das zusammen, dass man auch nicht so Bock hat irgendwie, ne? Also es gibt ja viele Menschen, für die wäre das ein großes Problem, wenn die Stuhl in der Unterhose hätten und die würden sich dann auch ganz aktiv selber darum kümmern, daran mitzumachen, auch wenn die erst 7 sind oder so. Und anderen, denen ist das relativ Wumpe. Das heißt, das ist auch etwas, woran ich denken würde, was ist das eigentlich für ein Typ, den ich da vor mir habe. Und in der körperlichen Untersuchung ist eigentlich, was ich gerade gesagt habe, also um den Bauch entspannt zu untersuchen bei einem Kind, muss man natürlich erstmal sozusagen sich dahin eskaliert haben und dann auskultiere ich auch mein Herz und eine Lunge und lasse den mal ein bisschen atmen. Ich erwarte überhaupt keinen Befund bei der Herzauskultation, der mir jetzt hier bei der Obstipation hilft, sondern das ist eher das Stethoskop, was alle Influencer ständig umhaben. Das spielt natürlich eine Rolle für die vertrauensbildende Maßnahme, dass ich mich dem Kind irgendwie damit so genähert habe. Das mache ich jetzt nicht ständig, aber das kann man schon auch bewusst so einsetzen. Und dann, wenn ich das Gefühl habe, ich habe jetzt gute Untersuchungsbedingungen, dann kann ich eben auch in diesem Bauch rumdrücken, was, wenn ich da direkt mit anfange, vielleicht nicht so gut klappt. Und dann gehört natürlich formal, habe ich eben noch nicht gesagt, auch dazu, dass ich einmal eine perianale Inspektion mache. Das heißt, dass ich mir angucke, ist da irgendeine Fehlbildung oder eine Infektion oder irgendwas, was eine lokale Läsion perianaler Art sein kann, die als solches natürlich dann ein Grund für eine Obstipation sein kann und dann auch isoliert behandelt werden muss. Ich mache keine digitale rektale Untersuchung oder sowas, das braucht man in aller Regel nicht. Und ich probiere auch, dass ich da gar nichts anfassen muss, sondern wenn das eben jetzt ein 4- oder 6-Jähriger ist, dann soll halt der Vater oder die Mutter, ich muss das ja nur sehen, der kann dann da die Hose ein bisschen runterziehen und da so ein bisschen den Blick freigeben, sodass ich da jetzt nicht irgendwelche Handschuhe anziehen muss und das Kind anfassen muss. Das spielt schon auch fürs Vertrauen eine Rolle.
Wie machst du es dann fest? Wir sind weiterhin in der Praxis, niedergelassen.
Wenn ich es nicht gefühlt habe und alles dazu passt, dann machst du halt einen Ultraschall und dann ist es wirklich keine komplizierte Darstellung, dass man den hinter der Blase dann eben ein großes stuhlgefülltes Rektum sieht und im Darm. Das ist wirklich nicht so schwer. Da muss man jetzt auch keine, das dauert auch nicht lange. Und man braucht da auch nicht einen kompletten Abdomenstatus oder sowas. Da ist in der Leber in aller Regel nichts und das wäre für mich jetzt auch nicht so interessant. Und übrigens, ich war ja eine Zeit lang in Cambridge in England im NHS. Also da steht oft ein Ultraschallgerät gar nicht zur Verfügung. Also da muss das dann einfach klinisch laufen.
Aber bei uns jetzt in dem Fall, wir haben Ultraschall, wir schallen, passt, klinisch passt auch alles dazu, dann steht die Diagnose.
Also die Obstipation kann ich damit diagnostizieren, aber die Frage ist ja, warum hat er sie? Und wenn ich sie chronisch funktionell nennen will und ist es nicht eine Begleiterscheinung einer Zöliakie, dann muss ich natürlich auch nach der Zöliakie suchen. Wenn ich da noch gar keinen Test gemacht habe, dann nenne ich es erstmal nur Obstipation. Die Behandlung ist okay, kann man tun, machen wir auch gleich. Aber es gehört schon dazu, wenn ich jetzt eine chronische Obstipation diagnostiziere, die also länger als 2, Klammer auf, Klammer zu, bis 6 Wochen und länger besteht und meistens ist es viel länger, dann muss ich unbedingt die Gewebstransglutaminase IgA-Antikörper und das Gesamt-IgA abnehmen, um eine Zöliakie auszuschließen. Und die Anamnese natürlich machen, ist das Kind auch sicher Gluten gerade? Also hat der Gluten in der Nahrung? Denn der ein oder andere, und da ist wahrscheinlich ein Unterschied, ob ich jetzt in München in der Innenstadt bin oder in Wuppertal-Oberbarm irgendwie in der Prärie. Da gibt es auch Menschen, die dann mal Gluten schon weglassen. Dann macht natürlich dieser Laborwert keinen Sinn. Da sprechen wir vielleicht gleich noch drüber.
Und dann machen wir auch Krea, Elyte und TSH, das hast du angesprochen, um eben übergeordnete metabolische Erkrankungen rauszufischen. Du hast aber auch gesagt, eher selten, sieht man nicht so häufig. Okay, jetzt warten wir auf diese Laborparameter. Wir kriegen die ja nicht sofort. Wir sind ja in der Niederlassung. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich diesem Jungen jetzt schon mal helfen? Was würdest du da machen?
Ich würde noch sagen, was ich nicht machen würde vorher. Ja, okay. Und zwar ich würde keine routinemäßige digitalrektale Untersuchung machen. Ich würde nicht ein Labor irgendwie auf Kuhmilchproteinallergie oder sowas machen. Keine Endoskopie, keine Rektumbiopsie, keine strahlengebende Bildgebung. Röntgenabdomen wird in manchen Ländern noch viel gemacht oder ein MRT oder sowas. Das würde ich an der Stelle alles nicht machen. Außer der sagt, ja, der in den Füßen habe ich eh kein Gefühl oder solche Sachen, ne? Oder ich habe irgendwelche auffälligen Zeichen. Aber ansonsten würde ich an der Stelle das alles nicht machen. Und den U-Sticks hatte ich gesagt auch noch dazu und eben laut Leitlinien eine fäkale Elastase. Das gehört schon auch noch dazu. Aber in aller Regel ist das alles unauffällig. Und dann ist mir deswegen, wenn man sich nur eine Sache merkt, dann die Zöliakie auszuschließen, die Gewebstransglutaminase IgA und das Gesamt-IgA. Das ist entscheidend. Und wenn man dann keine Red Flags hat, also das muss man vielleicht auch noch sagen, wie immer, habe ich Red Flags. Wenn die sagen, ja, der Meconiumabgang war irgendwie erst nach 2 Tagen nach Geburt. Der Stuhlgang ist ja immer so bleistiftartig und ganz, ganz dünnkalibrig. Der hat auch noch eine Polyurie, Polydipsie und hat übrigens 8 Kilo abgenommen. Galliges Erbrechen hat er dann auch noch oft und ist eigentlich immer Blut im Stuhl. Oder in der klinischen Untersuchung extreme Angst bei der Untersuchung, Stichwort Kinderschutz, wenn ich irgendwie eine auffällige Position oder Stenose am Anus habe mit der Frage Fehlbildung, lumbosakrale Fehlbildung, neurologische Symptome oder Therapieresistenz trotz konsequenter Durchführung aller Maßnahmen, was ich gerade schon besprochen habe. Das wären jetzt alles für mich Red Flags, dass ich mich frage, huch, das ist keine normale, in Anführungsstrichen häufige, chronische, idiopathische Obstipation, sondern da steckt vielleicht noch Kinderschutz oder eben eine andere somatische Erkrankung dahinter. Und dann darf man den einfach ganz schnell überweisen in die Kindergastroenterologie oder die Kinderchirurgie, je nachdem eher die Kindergastroenterologie zuerst, würde ich sagen.
Okay, aber bei Tim haben wir jetzt keine Red Flags, das heißt, wir machen dann auch relativ viel nicht, das, was du gerade geschildert hast. Auf die Laborwerte warten wir, wie gesagt, noch. Wie therapierst du den jetzt?
Dann muss man Aufklärung machen. Bei mir kann man eigentlich immer sehen, wenn ein Patient mit Obstipation da war, dann gibt es so ein großes Gemälde auf der Liege, also auf diesem Schutz der Liege, wo das alles aufgemalt ist und man muss entscheidend vorgehen und einfach klar kommunizieren. Therapie muss man rasch einleiten. Man will da ja nicht, dass es chronifiziert. Oft ist es das ja schon. Und das Ziel sind regelmäßige, komplette und schmerzfreie Stuhlentleerung ohne Haltemanöver oder sowas, aber mit Kontinenz. Außerdem die Verhaltenskomponente adressieren. Der soll aufs Klo gehen, ohne dass sein Zwillingsbruder mit reingeht. Ohne ein iPad auf dem Schoß, wo er dann sich gar nicht darauf konzentriert, dass er da wirklich einfach einmal Stuhlentleerung macht. Kindzentrierte Beratung, familienzentriertes Vorgehen ist entscheidend. Und es muss natürlich angepasst sein auf den Tagesablauf dieser Familie. Das heißt, die brauchen Toilettentraining, das muss man erklären. Und nach der größten Nahrung sollten die sich einmal am Tag auf die Toilette setzen. Beide Füße müssen gut auf den Boden runterkommen. Und das ist total entscheidend. Und dann gibt es ein Akutziel und ein chronisches Ziel. Das Akutziel ist dann die rasche Einleitung der Therapie mit einer Desimpaktation, also da ist ein großer Stuhlfalt, der muss weg. Das geht anterograd mit Makrogol, also Polyethylenglykol und initial in einer richtig hohen Dosis, am besten freitags starten, damit man nicht in der Schule so oft aufs Klo muss. Und dann gebe ich denen wirklich richtig viel davon, also nicht nur ich, das macht man so, über mehrere Tage. Dann ist immer die Frage, was ist die richtige Dosis? Und dann sage ich auch immer das Gleiche, wenn dein Waschbeckenablauf verstopft ist, welche Dosis rohrfrei muss dann da rein? Naja, bis es halt wirkt. Und erstmal so viel, bis es fertig ist. Wann ist das gefährlich? Eine Überdosis Makrogol oder so habe ich noch nie erlebt, außer wirklich bei kleinen Kindern im ersten oder vielleicht in den ersten beiden Lebensjahren, weil ich natürlich einen Volumenshift, auch Elektrolytverlust oder Shift haben kann. Und dann kann man das mal stationär machen, das ist aber selten nötig. Und meistens können die dann eben mit einer mittelhohen Dosis übers Wochenende starten. Das ist wichtig.
Kannst du es konkret machen? Wie viele Beutel Makrogol würdest du dem Jungen jetzt geben?
Wenn der 6 ist, gebe ich denen wirklich viele Beutel. Also ich würde sagen, ruhig 5, 6 bis 8 Beutel am Tag über mehrere Tage. Und die sollen einfach gucken. Das Entscheidende ist natürlich, dass es immer in der richtigen Menge Flüssigkeit aufgelöst ist. Wenn du 6 Beutel nimmst, aber nur so ein Pinnchen Wasser, das funktioniert ja nicht. Das zieht ja Wasser und das muss richtig aufgelöst sein. Und damit kann man wirklich wenig falsch machen und die Desimpaktation muss richtig gelöst sein. Bis die sagen, da kommt jetzt fast nur klare Flüssigkeit hinten raus, dann ist es fertig. Dann geht man runter mit der Dosis auf 1 bis 3 Beutel am Tag. Die meisten, wenn man das gut gemacht hat, brauchen gar nicht so viel. Ja, so 1 bis 3, manchmal brauchen sie mehr. Und wer das gut gemacht hat, wirklich eine echte Desimpaktation geschafft hat und dann trotz hohen Dosen immer noch das nicht klappt, da muss man dann wirklich sich fragen, ist da eine Fehlbildung, ist da wirklich mal ein Hirnsprung dahinter oder so. Aber das ist wirklich selten der Fall. Der Klassiker ist der, dass die sagen, ja, wir hatten schon mal, wir haben so halbherzig einen halben Beutel immer mal wieder so bei Bedarf genommen und dann hatte der nur Durchfall. Und was dann passiert? Naja, die Desimpaktation hatte gar nicht stattgefunden. Die haben diese Akutphase übersprungen, haben mit der chronischen Therapie einer niedrigen Dosis sozusagen, haben die dann nur weiter weiter Überlaufstuhl vorbei an der Desimpaktation gemacht und dann sagen die, das war noch schlimmer. Dann hatte der immer nur ganz viel so wenig Durchfall. Also oft, aber wenig, aber Durchfall hat es nicht gemerkt, weil die chronische Impaktation natürlich diesen Druck auf dieses Rektum immer macht. Die haben gar nicht mehr das Gefühl, aufs Klo zu müssen. Und das muss raus. Das kann man den Müttern auch gut erklären. Oft sind ja die Mütter dabei, dass das wirklich, wenn das dann da raus ist, ist das so wie der Beckenboden nach der Geburt. Es dauert, bis sich das zurückzieht und es dauert einfach, bis da auch weicher Stuhl sozusagen wieder gehalten werden kann und das, bis man dann wirklich eine echte Kontinenz wieder erlangt hat und der Stuhl halt nicht zu weich war, damit man den nicht gehalten kriegt und nicht zu hart, dass der sozusagen da nicht rauskommt. Also so wie Kartoffelbrei, sagt man. Und das soll einmal am Tag, spätestens alle 2 Tage regelmäßig sein. Das ist das Ziel dann der chronischen Therapie.
Wie viel Zeit würdest du erwarten hier, bis das dann wieder passt, der Stuhlgang?
Also in aller Regel sagt man tatsächlich so Faustregel, da gibt es natürlich keine Evidenz und so, dass man das so lange, wie die Obstipation oder Inkontinenz bestanden hat, so lange sollen die das auch nehmen. Die Dosis wird individuell austitriert. Gibt es auch Zahlen, ungefähr 0,2 bis 0,8 Gramm pro Kilo. Das ist Polyethylenglykol 4000 ohne Elektrolyte. Das wird etwas besser akzeptiert als das andere. Und das macht man ungefähr so lang, wie sie es hatten. Und nicht selten sagen die, er hat das schon seit über einem Jahr. Und dann muss man die eben darauf sozusagen einschwören. Manch einer, der so ein Slow-Transit-Kolon hat, der braucht dazu noch ein Stimulans, also zum Beispiel Senokot oder Bisacodyl, Natriumpicosulfat. Das sind aber wirklich wenige. Das würde ich sagen, ist, muss man nicht zwingend in der Praxis machen, sondern das könnte man auch die Kindergastroenterologie übernehmen lassen. Und da machen wir es dann meistens so. So muss man auch auf den Patienten abpassen, aber 1 bis 2 Mal pro Woche kriegen die dann, wenn der Stuhl vorher weich ist, sonst tut es sehr weh, dann eben so ein Stimulans, was dann wirklich Peristaltik provoziert und dann da hilft.
Woher weiß ich, ob jemand ein Slow-Transit-Kolon hat?
Eben, dass der Stuhl weich ist, aber es irgendwie trotzdem nicht so richtig weitergeht. Das ist sehr klinisch, die Diagnose. Dann ist der Transit offensichtlich verlangsamt und den kann man eben gut mit Natriumpicosulfat, mit diesen Substanzen, die ich gerade genannt habe. Und dann hilft das schon. Aber kann auch unangenehm sein. Und wenn dann noch der Stuhl hart ist, tut es sogar sehr weh. Das ist also was, was man dann erst als 2. oder 3. dann dazu nimmt. Und dann muss man sich fragen, wann wird man das wieder los? Wir haben jetzt gesagt, ungefähr so lange, wie die Obstipation bestanden hat, wird es auch sozusagen behandelt, die Inkontinenz. Und langsames Ausschleichen, 10% pro Monat ungefähr raus, bis manchmal sogar 10% pro 2 Monate. Also ich mache meine 2 Beutel und tue davon 10% in die Spüle und den Rest nehme ich noch. Das Ziel ist, dass das Kind den Stuhlgang selber wahrnimmt, Normalisierung der Rektumerweiterung im Ultraschall hat, Normalisierung des Defökationsverhaltens und eben keine Zeichen der Inkontinenz und dass das irgendwann kein Thema mehr ist.
Wie gut klappt das in der Regel da mit dem Mitmachen?
Movicol zu trinken?
Ja.
Da ist alles dabei. Also der eine sagt, klar, trinkt er das. Wenn ich dem das hinstelle, trinkt er das. Wenn ich dem das hinstelle, trinkt er das. Andere sagen, das kriegt er gar nicht runter. Das ist ganz schlimm. Man kann das ja auch mit anderen Sachen mischen. Also mal so, würde ich sagen. Es gibt das auch bei den jüngeren Kindern, gibt es auch als so ein Sirup. Das schmeckt so ganz süß. Da braucht man halt größere Mengen, aber das ist auch kein Problem. Das ist halt Management. Aber das ist natürlich Teil des Ganzen, dass man das halt hinkriegt, dass dein Kind so einen Becher trinkt, auch wenn er das vielleicht nicht so super toll findet. Schlimm ist das jetzt auch nicht. Und man kann das, wie gesagt, auch mit allen möglichen anderen Krams mischen.
Kommt es häufiger auch mal zu Fehlern bei der Behandlung?
Ja, auf jeden Fall. Also das erste ist, dass man die Diagnose nicht als solches klarstellt. Das zweite ist, dass man ständig mit Einläufen da arbeitet und im Grunde damit diese Spirale, die wir vorher besprochen haben, noch befeuert und alles schlechter macht. Das dritte ist, dass man sozusagen too little too late, also einfach mit so einer kleinen Verlegenheitsdosis Makrogol so ein bisschen anbehandelt und dann kommt, was ich gerade gesagt habe, es hat dann nichts gebracht. Wenn Makrogol nicht hilft, braucht man mehr Makrogol. Wenn das nicht hilft, braucht man noch mehr Makrogol und wenn das nicht hilft, braucht man noch mehr Makrogol. Und dann ist es eben auch keine Gelegenheitsmedikation, sondern eben eine Dauertherapie und das muss man halt einfach durchziehen. Und dann trennt sich die Spreu vom Weizen wirklich, wie gut man da dran am Ball bleibt letztlich, dass man diese Dauertherapie annimmt.
Okay, also wir setzen Makrogol ein. Ich denke, das hast du sehr klar gemacht. Anterograd gehen wir vor. Gibt es denn wirklich keine Indikation für eine retrograde Therapie?
Ich würde sagen, keine, die nicht von einer Kindergastroenterologin und einem Kindergastroenterologen. Und das ist nicht so, wir können es besser, sondern einfach, damit richtet man zahlenmäßig mehr Schaden an, weil man eben diesen unangenehmen Reiz, ich meine, wer von unseren Hörern und Hörern kann sich ja jeder mal fragen, wer hat Bock auf einen Einlauf? Ja, die meisten werden sagen, ich nicht. Und wenn du jetzt 5 bist und dann kriegst du das gegen deinen Willen, meistens ja ohne Sedierung oder irgendwie sowas, dann ist natürlich diese ganze Spirale so krass befeuert, dass es einfach ein zentrales Prinzip ist, dass man eben probiert, jegliche rektale Stimulation oder Maßnahme oder Manipulation da einfach zu unterlassen. Deswegen gilt es per se, dass das nicht stattfinden soll. Natürlich gibt es immer Abweichungen. Also zum Beispiel die akute ausgeprägte Obstipation, die man dann einmal damit löst und dann ist alles wieder weg. Das kann man schon machen und das ist auch gelebte Praxis. Aber bei der chronischen Obstipation hat es wirklich keinen Stellenwert und wenn, dann auch großzügig unter zum Beispiel Midazolam-Sedierung, dass das einfach keine unangenehme Erfahrung wird. Denn sonst bin ich in diesem Teufelskreis wieder zurückgeworfen und dann untergräbt das letztlich das Hauptprinzip meiner Therapie. Dann muss man noch vielleicht bei Ernährung sich noch fragen, Ballaststoffe fragen viele, ja, der isst jetzt das 18. Kilo Müsli, wird irgendwie nicht besser oder so. Da ist es so, genügend Ballaststoffe sind entscheidend, aber wenn ich ein Plateau erreicht habe oder sozusagen im grünen Bereich bin, dann ist es nicht so, dass noch mehr Ballaststoffe das besser machen. Das gleiche mit Flüssigkeit, also wenn ich noch den 7. Liter Wasser hinterher trinke, dann pinkel ich halt mehr, aber das kommt dem Kolon so nicht an.
Wie sieht's mit anderen Allgemeinmaßnahmen aus, Bewegung und so weiter?
Genau, also sagen wir es mal ganz banal, auch wieder Kindergastroenterologen sind Pragmatiker. Wer heilt, gewinnt und ob das Placebo ist oder wirklich hilft. Klar, wir wissen, dass neurologische Patienten, die nur im Bett oder im Rollstuhl sitzen, ein ganz hohes Maß haben an Obstipation und dass eben Bewegung sicherlich hilft. Aber zu sagen, deswegen melde ich dich jetzt in der Marathongruppe an, das wird natürlich nicht funktionieren. Also bei den meisten Maßnahmen kann man sagen, wenn man auf ein gesundes Maß kommt, dann ist man im grünen Bereich. Und darüber hinaus kann man aber da wahrscheinlich mit den meisten Sachen nichts ändern.
Jetzt hast du vorhin schon das Toilettentraining angesprochen. Vielleicht können wir da auch noch einmal drauf eingehen und auch insgesamt auf die Elternberatung. Was empfiehlst du da?
Also ich habe es zwar nur kurz, aber die wesentlichen Sachen habe ich alle einmal gesagt. Das Entscheidende ist auch wieder, das ist ja eigentlich keine schlimme Krankheit, sondern das ist ja nur ein Missmanagement oder eine Funktionsstörung. Das heißt, ich würde von der Identität, ich bin darmkrank oder sowas, weg und auch, dass man einfach diese ganze Defäkation, die ist ja für die meisten Menschen nicht schön, dass man die irgendwie probiert zu destigmatisieren und eben da den Druck aus dem Kessel zu nehmen. Das heißt, da muss man halt adressieren. Ist es ein Problem? Also manche sagen zum Beispiel, ich bin halt die meiste Zeit meines Lebens in der Schule, aber in der Schule möchte ich halt nicht gehen. Warum auch immer, da hören mich andere oder Kinder können schon brutal untereinander miteinander sein. Und wenn da irgendwie so psychologische sozusagen ja Befindlichkeiten oder Störungen oder ja Leidensdrücke entstehen, dann muss der halt irgendwie weg, so gut es geht. Und deswegen muss man kindzentriert sich das Individuum vorknöpfen und fragen, warum ist das bei euch ein Problem? Und dann kommt manchmal raus, ja, die Tür ist ausgehängt von der Toilette oder so und deswegen kriegt das jeder mit und deswegen gehe ich nicht so gerne. Oder mir tut es weh und dann brauchst du halt vielleicht mehr Makrogol. Oder es kommt immer einer mit, weil ich kann die Tür nicht abschließen und ich traue mich da nicht. Oder. Oder die Toilette ist zu hoch, ich komme nicht mit den Füßen, ich kann nicht bequem da sitzen oder das ist so kalt oder whatever. Also der Druck muss da raus und es muss normalisiert werden, dass man da sitzt. Und da muss natürlich irgendeine Form von Belohnungsprinzip oder so geben, der auch wieder von Kind zu Kind unterschiedlich sein kann, dass man das schafft, dass dann irgendwann das nicht mehr zum Thema werden sollte.
Aber ist das jetzt schon im engeren Sinne Toilettentraining? Also nur, dass wir es einmal vielleicht besprechen, was jetzt so richtig handfest zum Toilettentraining gehört.
Wenn man ein Kind sauber kriegen will, das 3 ist oder 4, dann ist natürlich Toilettentraining was anderes, als wenn man einen 6-Jährigen hat, den man normalisieren will. Aber am Ende des Tages ist es ja in beiden Fällen das Gleiche, ein Gefühl dafür zu entwickeln, dass man auf die Toilette muss, dass es jetzt dran ist, dass man aufhört zu spielen. Das ist ja oft ein Problem. Ich mache gerade was anderes, was mir mehr Spaß macht oder ich will das nicht machen, weil ich das irgendwie negativ besetzt habe, warum auch immer. Also zu schaffen, das zu destigmatisieren und dass du ein Gefühl dafür empfindest, jetzt sagt mein Körper mir, ich sollte jetzt aufs Klo gehen, dann gehe ich, dann nehme ich mir die Zeit und wenn die jetzt halt eine Geschichte vorlesen, verpasse ich halt was. Und wenn ich die da weiterspielen, muss ich mich dann neu wieder in die Gruppe einfinden, wo ich jetzt schon drin bin. Das sind ja so Sachen, die Kinder dann sozusagen priorisieren müssen. Und oft wird das einfach dann fehlpriorisiert und denen ist dann der Moment wichtiger und dann gehen die halt nicht aufs Klo. Und diese Haltemanöver, wenn die als solche identifiziert werden, manchmal kommen die Eltern und sagen, der kniet sich dann immer so hin oder der wird dann still und setzt sich auf so eine Kante oder sowas. Das muss man eben dann anamnestisch rausfinden und dann mit denen das adressieren. Und letztlich ist da ganz viel Arbeit dann bei den Eltern. Und traurigerweise haben wir wirklich nicht selten ganz schwierige sozioökonomische Verhältnisse, wo klar ist, alles, was ich jetzt sage, wird beim Kind nie ankommen. Ja? Der wird nie viele Beutel Makrogol nehmen über die Zeit. Und ja, keiner wird das mit dem je trainieren, weil das, ne, hier kommt schon die Familienhilfe mit, die 2 Kinder sind schon aus der Familie genommen. Das wird nicht klappen. Also vieles davon ist Management, was man mit den Kindern einfach üben und die begleiten muss. Und das sind natürlich die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, aber auch die Eltern. Und da trennt sich dann oft leider die Spreu vom Weizen.
Das ist natürlich sehr bitter. Hat man da irgendwie Möglichkeiten, trotzdem dran zu bleiben und weiter zu unterstützen? Kannst du da Tipps geben?
Also das muss man sagen, ich bin ja jetzt hier an der Klinik in der Spezialsprechstunde und ich biete das natürlich an, dass die wiederkommen und wir schauen auch, dass wir manche tatsächlich über unser sozialpädiatrisches Zentrum interdisziplinär behandeln mit Psychologie, mit Ergotherapie, Ernährungstherapie, was man halt so braucht, interdisziplinär, um dem Fall die Schwere zu verleihen, die er hat. Und manch einen muss man dann vielleicht auch mal stationär aufnehmen, um den tatsächlich in Sedierung abzuführen. Das gibt es natürlich in solchen extremen Fällen. Wenn ich das Gefühl habe, das wird draußen nicht laufen, dann kann man das mal tun. Und das gibt's schon. Das sind natürlich Extremfälle, aber die gibt's. Und manche bestelle ich mir dann auch monatlich oder alle 2 Monate in die Sprechstunde ein, um da enger am Ball zu bleiben. Aber klar, das muss man von Tag zu Tag in der Familie lösen. Und wie so oft, wenn die sozioökonomische Situation schwierig ist, dann kriegt man natürlich nicht alle hin.
Und nochmal eine Frage zum Makrogul. Wenn ein Kind das jetzt partout nicht nehmen möchte oder kann, habe ich da Alternativen?
Keine so richtig guten. Also natürlich gibt es unglaublich viele Hausmittelchen und gibt ganz viele Menschen, die irgendwie mit Trockenpflaumen und so. Also da wieder, wer heilt, hat recht. Die Therapie der Wahl ist diese. Oft ist das ja eben auch ein bisschen hat was mit Gehorsam zu tun und mit Mitmachen und mit ja Compliance im eigentlichen Sinne. Und oft ist das dann so, dass es gar nicht am Makrogol liegt, sondern an der Situation. Jemand, der nicht loslassen will oder nicht mitmachen will, der macht dann bei was anderem auch nicht so gut mit. Also da ist wirklich diese Verhaltenskomponente total entscheidend. Und Verhalten ist in Bezug auf die Defekation als solches, aber auch das Mitmachen und die Compliance. Und das muss man dann vielleicht ja wirklich auch psychologisch mitbegleiten, ob das jetzt Support für die Familie oder das Kind ist, je nachdem wie alt das ist. Manchmal ist ja auch schon sogar ein bisschen älter. Da muss man denen das halt eben erklären. Und manchmal dauert das.
Gibt es so einen Punkt, an dem du sagen würdest, okay, da würde ich jetzt als Niedergelassener dann in die spezialisierte Sprechstunde überweisen? Kannst du das festmachen?
Wenn alles, was ich gerade gesagt habe, umgesetzt wird und trotzdem funktioniert es nicht oder nicht umgesetzt wird und ich sozusagen dem Ganzen mehr Gewicht oder nochmal eine zweite Stimme oder sowas brauche. Also theoretisch sollte Obstipation in der Praxis genauso gelöst werden können wie bei uns, weil wir jetzt auch da, das ist keine Raketenmedizin und es auch oft ist halt nur aufwendig, denen das so lange zu erklären. Tatsächlich haben wir auch mal einen Podcast zur Obstipation gemacht, den ich den Eltern dann manchmal gebe, auch wenn der für Experten eigentlich gemacht ist, aber in diesem Fall verstehen das auch viele Eltern. Und oft, wenn die den hören und dann nochmal wiederkommen, sagen die ja, so habe ich das noch nie gesehen und so lange haben wir noch nie darüber geredet oder so. Und oft ist es ein Informationsthema. Und da gibt es natürlich alles Mögliche. Also heute hatte ich einen, der hat tatsächlich schon eine medikamentöse Behandlung der Blasenentleerungsstörung bei Lax-B, also bei einem Makrogol-Präparat, was er aber immer mal wieder nur so nimmt. Und da sind sich alle einig, dass man erst die Obstipation behandelt und dann die Blasenfunktionsstörung. Da ist in der Niederlassung sozusagen das übersprungen und da fehlt so ein bisschen das Know-how, womit ich das jetzt gar nicht bashen will, aber dann wird er direkt zum nächsten übergegangen und weitergemacht und jetzt kommt er aus meiner Sicht ein bisschen spät zu uns. Also wenn es nicht läuft, dann eher früher. Vieles von dem, was wir jetzt gesagt haben, ist ja theoretisch in der Niederlassung auch absolut denkbar. Man muss natürlich ein bisschen Zeit haben und das ist oft in den Praxen ja nicht so, dass man da so viel Zeit hat, die Patienten zu informieren und die Familien.
Dann setze ich zu der Episode Expertise Piraten Obstipation auch noch einen Link in die Shownotes. Ist viel los, diese Episode. Dort auch hier nochmal der Hinweis, natürlich auch der Link zu unserer brandneuen Amboss Fallsammlung zur Vorbereitung auf die pädiatrische fachärztliche Prüfung. Schaut einfach mal rein. Ein Code ist ja auch da, habe ich schon gesagt. Und jetzt fasse ich euch die wichtigsten Informationen der heutigen Episode nochmal in den Take-Home-Messages zusammen. Chronische Obstipation ist häufig, besonders häufig bei 2- bis 4-Jährigen. Bis zu 14% der Kinder sind betroffen, Tendenz steigend. Dauert die Obstipation über einen Monat lang, sprechen wir von einer chronischen Obstipation, dann ist es immer wichtig zu schauen, was dahinter steckt. Gerade wenn die Obstipation schon im ersten Lebensjahr auftritt, ist das eine Red Flag für eine organische Ursache. Blut im Stuhl, anatomische Fehlbildungen natürlich auch. Es gibt noch viele weitere, stehen bei uns auf Amboss. Insgesamt sind organische Ursachen aber selten, nur etwa 5% der Obstipationen gehen darauf zurück. Viel häufiger sind funktionelle Obstipationen, also solche, wo die Ursache nicht ersichtlich ist. Es gibt Kriterien, anhand derer man die Diagnose stellen kann. Das sind die sogenannten ROME-4-Kriterien. Und das sind erstens weniger als 3 Stuhlgänge pro Woche, zweitens ein Stuhlballen, tastbar, rektal oder abdominell, drittens ein harter oder schmerzhafter Stuhlgang, viertens Rückhaltemanöver, fünftens mehr als eine Stuhlschmiere pro Woche und sechstens großvolumige Stühle, die gegebenenfalls sogar die Toilette verstopfen. Und wenn mindestens zwei dieser Kriterien für mehr als einen Monat vorliegen, dann können wir von der chronischen Obstipation sprechen. Die Anamnese ist wichtig, klar, aber auch die klinische Untersuchung, da können wir eben gegebenenfalls diesen Stuhlballen tasten. Wir können aber auch den Schallkopf zur Hand nehmen und draufschauen, dann sehen wir dann das stuhlgefüllte Rektum und gegebenenfalls auch die Harnblase so hantelförmig durch das Rektum verlegt. So, dann machen wir Labor-, Urin- und Stuhldiagnostik. Wir bestimmen Antitransglutaminase A und Gesamt-IgA zum Ausschluss einer Zöliakie. Die geht in etwa 10% der Fälle mit Obstipation einher. Meistens oder klassischerweise ist die ja eher mit dünnen Stühlen vergesellschaftet. Obstipationen kommen aber, wie gesagt, durchaus vor. Außerdem machen wir Elektrolyte, TSH und außerdem wichtig, wir denken auch immer an den Kinderschutz, also Misshandlung und Missbrauch immer mitdenken. Therapeutisch klären wir erstmal auf, wir sprechen Verhaltenskomponenten beim Stuhlgang an, wir sprechen Allgemeinmaßnahmen an, Stichwort Ernährung und Bewegung und gegebenenfalls leiten wir auch ein Toilettentraining ein. Medikamentös gehen wir anterograd vor und zwar mit Makrogol und zwar mit ausreichend Makrogol. Je nach Alter können das 6 bis 8 Beutel am Tag sein. Hier auch gut aufklären, dass kleinere Mengen nur dazu führen, dass der dünne Stuhl an der Impaktation vorbeifließt. Also nicht, dass hier fälschlicherweise dann ja einfach zu wenig gegeben wird aus einer Sorge heraus. Gegebenenfalls können wir auch mit Natriumpicosulfat kombinieren, wenn Makrogol alleine nicht ausreicht. Einläufe sollten vermieden werden. Ich denke, da warst du sehr klar, Kai. Gibt's denn sonst noch etwas, das du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, besonders gern. Also auf der einen Seite ist ja Obstipation denkbar unsexy und irgendwie Morbus Crohn und Biologicals und Autoimmunität und das ist ja alles viel spannender und auf den ersten Blick zumindest und vielleicht auch cooler. So, ja, soll ich mir jetzt so eine Folge anhören über Obstipation 1 Stunde lang? Ich würde es mal anders betrachten. Die Lebensqualität dieser Familien, die ist extrem beeinträchtigt und das ist richtig häufig. Das heißt, wenn ich hier Häufigkeit der Erkrankung multipliziere mit Einschränkung der Lebensqualität bei dem Patienten und der ganzen Familie und den Folgen, wenn ich das nicht zügig in den Griff kriege, was das alles bedeuten kann, auch Stichwort Stigmatisierung und so, dann habe ich einen enormen Hebel, Lebensqualität zu verbessern. Und wenn ich das verstehe, all die Sachen, die wir jetzt in dieser Folge hier zum Thema gemacht haben, dann habe ich einen unglaublich potenten Hebel, Lebensqualität von Familien zu verbessern. Und deswegen lohnt sich das, hier genau zuzuhören, diese Sachen zu beherzigen, weil es eben traurig ist, dass, obwohl es so klar ist, oft immer noch nicht gut umgesetzt ist. Und da kann man wirklich die Welt dieser Kinder und Familien deutlich verbessern. Und deswegen lohnt sich es auch, über ein vermeintlich nicht so cooles Thema wie dieses nachzudenken, zu sprechen, um sich mit diesen Details zu beschäftigen. Und das wäre mein Wort zum Sonntag an dieser Stelle.
Sagt Professor Kai Hensel, obwohl er kein Theologe ist, sondern Pädiater und Direktor des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin der Uniklinik Wuppertal und Podcast-Kollege. Kai, herzlichen Dank, dass du heute zu Gast im Amboss-Podcast warst.
Danke auch. Ciao, ciao.
Ciao. Und bei euch zu Hause bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören. Natürlich freuen wir uns alle bei Amboss, wenn ihr über den Amboss-Podcast sprecht, wenn ihr ihn weiterempfehlt, wenn ihr eine gute Bewertung da lasst oder auf Abonnieren klickt. In den Shownotes, ich habe es schon gesagt, sind allerhand Informationen für euch, auch zu weiteren Folgen. Wir haben Kinderschutz ja schon angesprochen, da auch ein Link drin. Und wenn ihr Amboss mal ausprobieren wollt, dann geht das natürlich. Ihr könnt es per App ausprobieren, ihr könnt es über den Desktop machen. Das Ganze geht einen Monat kostenlos und zwar unter go.amboss.com/amboss-entdecken. Ansonsten macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.